Wenn der Fels will, dann steht alles still. Das musste letztes Jahr das Transportunternehmen Hupac-Gefahren nach den Felsstürzen am Gotthard. Doch der lockere Fels ist nicht das einzige Problem für die Hupac und deren Verwaltungsratspräsidenten Hans-Jörg Bertschi. Das noch viel größere ist die Rendite bzw. Nichtrendite der Güterverkehrsverlagerung auf die Schiene. Hans-Jörg Bertschi ist jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Hans-Jörg Bertschi als Transportunternehmer. Wie häufig kommt Ihnen der Gotthard im Traum vor?
Eigentlich gar nicht. Ich träume nicht über verkehrspolitische Sachen oder Verkehrsinfrastrukturen. Aber im letzten Jahr hat es etwa zur Nacht doch eine Überlegung gegeben, weil die Gotthardachs, für uns so wichtige Gotthardachs, ja, über gesamt 40 Tage gesperrt war und das ein Ereignis war, wo wir eigentlich ja, in den letzten 46 Jahren von der Geschichte der Hupac noch nie hatten, auch nicht annähernd hatten. Und da natürlich sehr viel auch müssen, anders disponiert, anders gesteuert werden, dass nicht ganze Verkehrssysteme zusammengebrochen sind.
Also das heisst, er hat nicht vom Gotthard geträumt, sondern er hat sie wach gehalten?
Er hat mich wach gehalten, an gewissen Öben, ja.
Und was heisst denn das? Also wenn ein Gotthard gesperrt ist, eben, es war der Felssturz gewesen. Insgesamt sind im letzten Jahr 40 Tage ist die Gotthardlinie gesperrt gewesen. Was heisst denn das? Da geht Ihnen durch den Kopf ein ganzes Netz von Transportwegen. Was machen Sie mit dem und dem Container, mit dem und dem Lastwagen?
Das schon nicht gerade bei mir persönlich durch den Kopf, aber die längste Sperre ist schon über 20 Tage gegangen. Es waren ja diverse gewesen mit mehreren Felsstürzen. Und das ist einfach ein Ereignis, das man auch nie geplant hat, wo man nicht aus der Schublade können gewisse Pläne ziehen konnte, wie wir das jetzt bewältigen. Und da hat man dann schon müssen schauen, dass man auf Alternativachsen, vor allem via Lötschberg und via Brenner auf der Schiene, hat können Kapazitäten kurzfristig freimachen, gewisse andere Züge auch von der Strecke nehmen, dass überhaupt Kapazitäten möglich gewesen sind. Und dank dem am Schluss gleich können etwa 3/4 vom Verkehr auf der Schiene abwickeln und nur 1/4 müssen auf die Strasse zurücknehmen.
Aber das heisst eigentlich, wenn so etwas passiert, das sind ja, bei Ihnen sind ja dann Container, es sind Züge, es sind Lastwagen unterwegs. Und was läuft denn da bei einer Hupac?
Natürlich, es gibt so ein bisschen 3 Phasen. Oder die erste Phase ist das, was gerade unterwegs ist. Das bleibt dann meistens 2-3 Tage stecken und muss umgeroutet werden über andere Bahnachsen und kommt dann mit entsprechender Verspätung an. Die zweite Phase ist das, was aktuell ab dem Moment, wo das Ereignis passiert, aufgeliefert wird auf der Bahn. Und dort schaut man dann gerade, dass man von Anfang an halt Alternativzüge auf Alternativrouten bereitstellt, dass man einen Teil auf der Bahn behalten kann. Und die dritte Phase, wenn es dann wirklich so lang geht wie jetzt, dass man mit den entsprechenden Bahnunternehmen redet, um zusätzliche Trassen freimachen können, gewisse andere Züge von der Strecke nehmen, Kurzstreckenzüge und dort Alternativen aufbauen, sei es Regionalverkehr mit Busbetrieb, sei es rollende Autobahn, die nur über eine kurze Distanz verkehrt, um einfach für einen langdistanzigen Verkehr, der über 1000 Kilometer und mehr auf der Schiene läuft, Kapazitäten können zusätzlich freimachen.
Und jemand muss wahrscheinlich mit den Kunden reden?
Das ist klar. Die Kommunikation mit den Kunden ist natürlich so und so. A, das Verständnis zu wecken für die Störungen, für die Probleme, die auftauchen. B, feststellen, wo gibt es ganz dringende Sendungen, die müssen ankommen und dann in dieser Phase nur über die Strasse gefahren werden können. Und C, der Kunde dann auch ganz permanent und laufend informieren über den Stand der Dinge täglich, damit er seine Logistik kann entsprechend der Veränderungen, der Verkehrsströme wieder anpassen und seine Planung kann anpassen.
Sie sind ja, setzen sich sehr für die Verlagerung vom Verkehr auf die Schiene ein, von der Straße auf die Schiene. Tut es Ihnen dann jedes Mal weh, wenn es halt nicht geht? Wenn Sie einen Lastwagen einsetzen müssen? Oder können Sie sagen, Hauptsache es kommt da?
Ich würde sagen, ja und nein. Ja, ist klar, es tut weh, wenn man sieht, dass es schwierig ist, im kombinierten Verkehr generell die gleiche Leistungsqualität herzubringen wie auf der Straße, weil das natürlich der kombinierte Verkehr als solches nicht fördert. Es tut aber auch gar nicht weh im Einzelfall, weil entscheidend ist, dass der Kunde wahrpünktlich überkommt, dass die Regale beispielsweise gefüllt sind in einem Supermarkt drin. Weil wenn das nicht klappt, in so einem Krisenfall, dann ist die Chance gross, das Risiko gross, dass eben der ganze Verkehr zurück auf die Strasse geht.
Ist nicht nur der Gotthard schuld gewesen, dass das Geschäftsergebnis zurückgegangen ist? Das ist nämlich um über 10% weniger Transport hat es gegeben, sondern es ist auch die Rezession in Europa oder in einem grossen Teil von Europa. Wo denn vor allem, in welchen Bereichen haben Sie das gemerkt?
Also im letzten Jahr ist von diesen 10% Rückgang, hat die Gotthardsperre etwa die Hälfte ausgemacht. Also etwa 5% auf das gesamte Jahresvolumen, das Tupac befördert, ist durch die Gotthardsperre bedingt gewesen. Es wäre viel mehr gewesen, wenn man schaut, dass 40 Tage ausmachen im Jahr, aber man hätte eben sehr viel auf der Schiene behalten auf anderen Routen. Die anderen 5% Rückgang sind ganz in erster Linie auf einen Konjunkturrückgang in Italien zurückzuführen. Italien hat im letzten Jahr eine schwere Rezession gehabt, die sich leider auch höher in diesem Jahr fortsetzt. Und das hat zu einem Rückgang der gesamten Importströme im Ausmaß von etwa 5% geführt. Und da ist Tupac proportional halt auch davon betroffen gewesen.
Also viele unterschiedliche Faktoren auch. Heute Morgen an der Bilanzmedienkonferenz von der Tupac haben Sie nicht nur die Bilanz gezogen, sondern Sie haben auch politische Forderungen gestellt, kann man sagen, nämlich Vollausbau der Gotthardstrecke. Und über das würde ich gerne reden, Herr Bertschi. Der Gotthard-Basistunnel, der soll ja 2016 fertig sein, im Dezember 2016. Sie fordern jetzt noch mehr Ausbau, also noch bevor der Tunnel überhaupt ganz fertig ist. Ist das nicht ein bisschen unverschämt?
Ich glaube nicht, dass das unverschämt ist. Es ist auch heute anerkannt, dass der Gotthard-Basistunnel, der im Herbst 2016 fertig wird, einen Durchbruch kann bringen im kombinierten Verkehr.
Weil sie also kombiniert Lastwagen-Zug?
Oder? Lastwagen-Zug bei der Verlagerung von der Strasse auf die Schiene. Weil es einfach jetzt möglich ist, die Züge auf einer flachen Strecke können von Nord nach Süden fahren und nicht mehr 500 Höhenmeter jeder Zug muss zugeschraubt werden über den Kehrtunnel, dass die Produktivität stark erhöhen. Und tatsächlich ist der Gotthard-Basistunnel auch Schlüsselelement von dieser Kapazitäts- und Produktivitätssteigerung. Aber was es eben gleichzeitig auch braucht, die Züge, die fahren nicht irgendwo von Erspfeld bis Biasca, die fahren eben von Köln nach Mailand. Was es braucht, ist, dass man die Möglichkeit, die der Basistunnel schafft, bezüglich Zugsdimensionen, dass man die, insbesondere bis auf Mailand im Süden, zum Teil aber auch bei gewissen Tunneln im Norden, kann ausschöpfen, dass man den vollen Nutzen aus der Gotthard-Basislinie ziehen kann. Und das ist der sogenannte 4-Meter-Korridor. Die Vorlage zu dem 4-Meter-Korridor wird diesen Sommer ins Parlament kommen. Das wird nochmal Investitionen von ca. 1 Milliarde Schweizer Franken auslösen, insbesondere in Tunnelprofilerweiterungen und in Verlängerungen von Überholgleisen, dass man lange Züge machen kann. Heute kann man nur 500 Meter lange Züge machen bis nach Italien. Das Ziel ist, dass man dann 700 oder 750 Meter lange Züge machen können, weil das mit dem Gotthard-Basistunnel jetzt neu auch möglich ist. Vorher war es auch schon wegen Gotthard gar nicht möglich gewesen.
Machen wir noch einen Schritt zurück. Also der 4-Meter-Korridor, das heisst eigentlich, dass die Lastwagen sind eigentlich grösser, als man allenfalls gemeint hat, wo man angefangen hat, den Tunnel bauen. Und jetzt merkt man, oh, wir müssen ja ganz andere Lastwagen verladen.
Ja, das stimmt nicht ganz. Den Tunnel hat man natürlich schon auf diese Formate ausgebaut, weil man gesehen hat, wie die Strassenformate sind und was für Verladetechniken genutzt werden. Was man sicher unterschätzt hat, und darum kommt man jetzt ein bisschen hinterher, zeitlich gesehen, mit dem Ausbau von diesen Zufahrtsstrecken, ist, wie stark als sich die Volumengüter entwickeln im Markt innen und wie wichtig die 4 Meter hohen Auflieger, die heute einfach der Standard sind im europäischen Raum.
Also der Container eigentlich, das, was oben drauf...
Der Container oder der Auflieger oben drauf vom Bahnwagen hat heute einfach eine Dimension, wo sich bei gewissen Tunnel- auf Zulaufstrecken, das betrifft nördlich von den Alpen Erschlinie den Bözbergtunnel, der entsprechend muss erweitert werden. Und südlich von den Alpen betrifft es vor allem einerseits die Generi-Strecke, die aber mit dem Generi-Basistunnel dann schon in der NEAD-Planung innen ist. Es betrifft dann aber die Bahntunnel südlich von der Schweizer Grenze bis zu den italienischen Terminal.
Eine Milliarde ist nicht nichts. Also das heisst, machen wir das für Sie, also für Tupac, oder für wer machen wir das genau?
Das machen wir in erster Linie, um die Verlagerungspolitik vorantreiben, dass wir die Vorteile, die die Gotthard-Basislinie bringt, dass wir die wirklich auch nicht nur von Erspfeld bis Biasca nutzen können, sondern dass wir die von Köln bis Mailand nutzen können.
Und was heisst das numerisch? Also wenn Sie sagen, also Verlagerungsziel sagen ja alle, erreichen wir sowieso nicht, oder? Also das über etwas, wir sind ja jetzt schon bei 1,5 Millionen Lastwagen, das ist viel mehr als das Ziel von gut 600'000, die wir mal gesagt haben pro Jahr. Also was heisst denn das? Erfüllen wir dann das Verlagerungsziel?
Also man kann sagen, dass die Verlagerungspolitik in den letzten 12 Jahren doch sehr viel erreicht hat. Die Nord-Süd-Achse durch die Schweiz ist die einzige Achse, wo der Lastwagenverkehr abgenommen hat in Europa über die letzten 12 Jahre.
In Europa?
In Europa die einzige Achse. Es gibt keine andere Achse, wo es gelungen ist, dank der Verlagerung auf die Schiene, wirklich eine Reduktion vom Strassentransportvolumen herzubringen. Also in den letzten 12 Jahren sind die Volumen auf der Strasse durch die Schweiz durch ca. 10% zurückgegangen, auf etwa 1,2 Millionen Lastwagenfahrten. Gleichzeitig ist der kombinierte Verkehr durch die Schweizer Alpen um etwa 80% gestiegen. Also das ist der Verlagerungseffekt. Der Gesamtverkehr ist natürlich gewachsen, weil die Wirtschaft ist noch gewachsen über die letzten 12 Jahre. Die Rezession ist nur eine Sache von den letzten 2 Jahren in Italien. Und es ist nicht nur gelungen, das ganze Wachstum im kombinierten Verkehr mitzunehmen, durch die Verlagerung weg von der Strasse auf die Schiene, sondern auch doch noch einen deutlichen Teil, 10% vom bestehenden Strassenvolumen können zu reduzieren. Und diese Strategie, diese Politik, dass das auch für die nächsten 10 bis 15 Jahre gelingt, die wird ganz entscheidend davon abhängig sein, dass die Vorlage von dem 4-Meter-Korridor, dass die den Sommer durchs Parlament geht.
Jetzt hat ja das Volk zahlt das ja schlussendlich auch. Und Emilia, also die NEAD ist ja dann eh abends teurer, als es dann oder jedes Bauwerk ist ja eigentlich teurer, als man es dann versprochen hat. Aber wenn jetzt das, wenn jetzt der Vollausbau von der Gotthardstrecke tatsächlich realisiert wird, dann kann man sagen, dann ist es perfekt. Dann kommt nicht dann die nächste Vorlage, oh, jetzt gibt es irgendwie einen 4,5 Meter Korridor oder so etwas.
Von dem ist nicht auszugehen, dass es da in den Rahmenbedingungen in den nächsten 10 bis 20 Jahren Veränderungen gibt. Was darüber hinaus zeitlich läuft, das ist immer schwierig vorauszusehen. Aber man kann sagen, wenn das Parlament beschließt, insbesondere im Süden beide Achsen, es gibt im Süden 2 Ausgänge, wenn man zum Gotthard rauskommt. Die eine Achse geht über Bellinzona, Lugano, Chiasso nach Mailand. Und die andere Achse geht auch über Bellinzona entlang dem Langensee, über Luino, in die Terminal in Busto Arsizio und Novara. Wenn es gelingt, dort beide Achsen auszubauen und der Vorschlag vom Bundesrat, die Botschaft vom Bundesrat umfasst auch das Konzept, dann bin ich überzeugt, dann haben wir für die nächsten 20 bis 30 Jahre infrastrukturell optimale Voraussetzungen, um die bestehende Verlagerungspolitik können erfolgreich weiterzuführen.
Also das heisst auch, wir erreichen das Ziel?
Die Zielerreichung von diesen 650'000 Fahrten, die ist sehr schwierig zu beurteilen. Das ist eine politische Festlegung, die gemacht worden ist. Aus meiner Sicht sind wir erfolgreich auch in der Zukunft, wenn es gelingt, das ganze Verkehrswachstum einerseits auf die Schiene zu bringen im Nord-Süd-Transit und andererseits, soweit wie möglich, auch noch schrittweise von den bestehenden Mengen einen Teil richtig kombinierten Verkehr, richtig Schiene zu verlagern. Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie die 1,2 Millionen Lastwagenfahrten anschauen, dann ist davon heute schon mehr als die Hälfte die Versorgung vom Tessin auf der einen Seite und andererseits Import aus dem Raum Mailand hier in die schweizerische Mittelland. Und das sind halt kurze Distanzen im Bereich 250 Kilometer. Und dort ist aus zeitlichen Gründen häufige Verlagerung nicht ganz so einfach.
Genau, dort bleibt Güter auf der Strasse.
Dort wird der rechte Teil auf der Strasse bleiben, ja.
In der Schweiz reden wir immer von der Nord-Süd-Achse. Wir reden immer vom Gotthard, weil der ist halt bei uns. Ich möchte noch einen Blick auf die Ost-West-Achse werfen, weil das ist etwas, wo man viel weniger darüber redet. Ploiesti bei Bukarest, das ist eine Grossstadt bei Bukarest, Rumänien, haben Sie ein Zupacknetz angeschlossen. Ich glaube, die meisten Leute haben wahrscheinlich von dieser Stadt noch gar nie gehört. Herr Bertschi, warum gerade diese Stadt?
Ja, Frau Brunner, Tupac hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem der führenden Unternehmen im kombinierten Verkehr in Europa entwickelt. Tupac arbeitet sehr eng mit sehr grossen Kunden auch zusammen, mit grossen Konzernen auch über diese Kunden. Und die wollen heute nicht nur auf der Nord-Süd-Achse Güter von der Strasse auf die Schiene verlagern, weil sie eine grüne Logistik anstreben, eine Logistik anstreben, die weniger Umweltbelastung mit sich bringt. Die suchen auch einen Anbieter, der in der Lage ist, ein Netzwerk zu bieten in Europa. Und in dem Zug hat Tupac in den letzten 15 Jahren systematisch angefangen, auch auf der Ost-West-Achse Verkehr aufzubauen. Anfänglich insbesondere aus dem Benelux-Raum Richtung Polen, also Richtung Osteuropa, anschliessend auch Richtung Südosteuropa, und da gehört Rumänien, Ungarn dazu und seit dem letzten Jahr auch Türkei. Und zwischeninnen auch aus Osteuropa raus weiter Richtung Russland, mit dem Fernziel auch China können anschliessen, also auch eine interkontinentale kombinierte Verbindung auf der Schiene können herstellen. Ich glaube, das gehört heute dazu, wenn man eine bestimmte Kompetenz, ein bestimmtes Know-how erreicht hat, dass man dem Kunden auch das Know-how in einem Gesamtnetzwerk zur Verfügung stellt und innovative Konzepte zusammen mit den Kunden entwickelt.
Jetzt kann man bei Russland sagen, gut, ja, ist klar, da kann man auch Schiffswege und China ist dann viel näher, wenn man das angeschlossen hat. Ich komme trotzdem zurück auf Ploiesti in Bukarest. Bei Bukarest, warum gerade dort? Also ich meine, was für Güter gehen da dort hin und her, dass das so wichtig ist?
Also jetzt konkret der Raum Bukarest, das ist das zweite Angebot, das Tupac nach Rumänien macht. Das erste war nach Gurtici, das ist direkt an der ungarisch-rumänischen Grenze gelegen. Man hat bereits dann gesehen, dass man ab Gurtici auf der Strasse wichtige Kunden im Raum Bukarest, und das sind heute grosse internationale Konzerne, ich kann hier einen Namen nennen, Procter & Gamble hat das Werk in der Höhe von Bukarest, dass man solche Konzerne versorgt mit Produkten, allerdings ab Gurtici noch 500 Kilometer auf der Strasse. Und dort war der Wunsch vom Kunden natürlich, dass man dann probiert, Schritt um Schritt auch näher herzugehen. Dass man das kann, muss man mehr Volumen entwickeln. Man kann nicht nur einen Kunden haben, man muss 10 Kunden haben, dass man einen ganzen Zug füllen kann. Und das ist jetzt im letzten Jahr mit einem ersten Schritt gegen Bukarest gelungen.
Also das heisst, auch Zugsverbindungen sind dort, wo Sie können brauchen für das. Ja. Fernost auch da, das heisst Russland, Zug, dann Schiff, dann wieder Zug?
Russland heisst für uns heute ausschließlich Zug, also wir fahren mit der Bahn. Heute Tupac starke Raum Moskau, aber auch deutlich weiter Richtung Osten. Nizhny Novgorod, etwa 400 Kilometer östlich von Moskau, wird regelmässig angefahren. Und wir sind dran, auch Projekte Richtung China aufzubauen.
Dort, mit dem Freihandelsabkommen kommt das Schub über?
Das hoffen wir, ja. Den Schub erwarten wir vor allem von der chinesischen Industriepolitik. Heute ist die Industrie in China entlang der Küste angesiedelt. Das führt dazu, dass jedes Jahr Dutzende von Millionen von Chinesen aus dem chinesischen Hinterland an die Küste wandern. Die Versorgung von der Küste oder der Verkehr von der Küste in China nach Europa läuft alles über Schiff. Das wird so bleiben. Die chinesische Regierung hat aber eine sehr starke Politik von der Industrialisierung im Westen von China, um die Bevölkerung im Westen zu halten. Und wenn Sie dann das anschauen, aus Westchina aus, und da sind wir mit mehreren Kunden dran, Projekte studieren im Moment, wenn Sie von Westchina nach Europa wenden, dann ist es eine sehr sinnvolle Route, dort Schienen zu benutzen, durch Kasachstan und Russland nach Westeuropa. Und nicht zuerst quer durch China 2000 Kilometer nach Osten zu fahren, um das Ganze wieder mit dem Schiff zurück nach Europa zu fahren.
Die ganze Transportlogistik, die wird zunehmend komplizierter. Ersatzteil, Produkt und so kann man nicht einfach sagen, ja, ja, gut, die liefern wir dann nächste Woche, die müssen stündlich, vielleicht im Viertel ab 12 Uhr beim Kunden ankommen und eigentlich nur Nachtzüge und so. Vielleicht haben Sie ein Beispiel, wie das heute funktioniert im Vergleich zu früher, wo man ja das Gefühl hatte, ja, ob es jetzt ein Päckchen oder ein Container ist, das macht jemand der gleiche.
Da haben Sie recht, Frau Brunner. Heute ist die Logistik ein weltweit taktetes System, wo nach dem Just-in-Time-Prinzip sehr zeitgenau funktioniert.
Also
Geschwindigkeit ist nicht
Auto
immer alles.
Ein Auto zum Beispiel, oder? Eine Autobahnlinie muss es stündlich geliefert werden und nicht am nächsten Tag. Oder
genau,
so etwas.
Genau. Also die Schnelligkeit ist nicht immer das Ziel. Das ist in der Vergangenheit immer alles ein bisschen auf schnell gegangen. Heute geht man mehr darum, dass man punktgenau anliefert. Und punktgenau heisst dann wirklich auch sehr genau. Vor 20 Jahren oder 15 Jahren ist es noch üblich gewesen, dass man vorgegeben hat, 98% pünktlich zu sein. Ich glaube, das sehen Sie am besten, wenn Sie mal ein praktisches Beispiel anschauen, auch als Konsument. Der Konsument ist heute mit 98% nicht mehr zufrieden. Wenn Sie eine Zeitung abonnieren, heisst 98%, dass Sie 7 Tage im Jahr keine Zeitung bekommen. Da ist der Konsument nicht mehr zufrieden. Es fällt dort an. Man erwartet, dass das eigentlich jeden Tag automatisch da ist. Und das heisst 100% oder 99,8% Zuverlässigkeit. Und das hat natürlich an die Logistik ganz andere Anforderungen gestellt. Das führt auch zu stärker industrialisierten Strukturen in der Logistik. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass das gerade auch Möglichkeiten bietet, auf lange Distanzen mehr Volumen von der Strasse Richtung Schiene zu verlagern.
Aber das heisst auch zum Beispiel, das ist eine andere Forderung, auch Terminals sind ganz wichtig, wo man Container kann lagern kann, wo man Container kann umladen kann.
Das ist richtig. Also es geht heute nicht primär um den Transport oder nicht primär nur um den Transport. Es geht um die ganze Logistikkette. Und da spielen zusätzliche Dienstleistungen wie Terminals, wie Lager, Bufferfunktionen in solchen Terminals zunehmend eine grosse Rolle.
Auch über das könnten wir länger reden, weil da gibt es auch Widerstand wegen dem Lärm und wo die Terminals überall sein wollen. Ich möchte trotzdem noch einen Schritt zurück machen. Sie sind jeden Tag in dem Geschäft tätig mit der Hupac, denken Sie nie einmal, dass es, was für ein Irrsinn das ist, wie viel wir eigentlich transportieren, hin und her und irgendwie dort hin und da? Oder ist es eher die Faszination, dass Sie bei jedem Lastwagen auch im hintersten Ecken von Afrika wissen, wo er ist?
Also ich glaube nicht, dass es das Letztere ist, Frau Brunner. Ich glaube einfach, oder ich bin der festen Überzeugung, dass unser Wohlstand in erster Linie durch die arbeitsteilige Wirtschaft geschaffen wird. Und die schafft Wachstum, die schafft Arbeitsplätze, die schafft Wohlstand auf der ganzen Welt heute. Wenn Sie, die Länder, die sich entwickeln, die Schwellenländer anschauen, wie China, Brasilien, Indien, wo hier für Arbeitsplätze geschaffen werden, aber auch bei uns schlussendlich, durch die Arbeitsteilung und Spezialisierung. Das ist der Fortschritt, das Wirtschaftswachstum, die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist klar der Verkehr, der durch das generiert wird im Endeffekt. Und jede Arbeitsteilung bedingt Verkehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn es um Verkehrsinfrastrukturen geht, dass man der Bevölkerung klar machen kann, dass Arbeitsplätze und Verkehrsinfrastrukturen eben indirekt sehr stark miteinander verknüpft sind. Weil nur mit Arbeitsteilung gelingt es, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Und Arbeitsteilung setzt dann voraus, dass entsprechend rationelle Verkehrsinfrastrukturen vorhanden sind.
Gut, Arbeitsteilung, wenn jetzt ein Schneider in der Schweiz keine Arbeit mehr hat, weil eben eine in Bukarest das Hemd näht, das sie früher genäht hat, dann finden sie irgendwie, ja, wenn es die Logistik nicht gäbe, würde ich das Hemd noch machen.
Ja, ich glaube, das ist eine vereinfachende Darstellung. Ich denke, die meisten, die heute Berufslehre oder eine Ausbildung suchen in der Schweiz, die wollen nicht Schneiderin werden, die wollen auch anspruchsvollere Positionen können und Jobs können erfüllen, wie sie heute von der Wirtschaft auch zunehmend gefordert werden.
Kann aber nicht jeder.
Kann aber nicht jeder, da haben sie auch recht. Aber selbst für die in einfacheren Arbeiten ist es ja heute schwierig, Schweizer Mitarbeiter zu finden. Das sehen wir auch in unserer Branche, auch in der Transportbranche, haben sie relativ viele einfachere Arbeiten. Also ich glaube, die Romantik ist im wirtschaftlichen Geschehen, lässt sich nicht so abbilden im wirtschaftlichen Geschehen.
Keine Romantik in der Transportlogistik.
Und in der Transportlogistik glaube ich erst recht nicht, ja.
Hans-Jürg Bertschi, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Brunner. Merci.
Der Hans-Jürg Bertschi ist Verwaltungsratspräsident von Hupac. Er war Gast bei Susanne Brunner.